90 plus on air. Matchday. 5 Fragen zu den Top-Ligen in Europa auf meinsportradio.de.
90 plus on air Matchday. Wir stellen wieder die brennendsten 5 Fragen an das Fußballwochenende in Europa. Und das hat es wieder in sich. Vierter gegen Dritter in der Bundesliga. Derby in Manchester. Paris nach je einer Niederlage in Liga und Champions League gegen Lille jetzt gefordert. Barca nach 2 Liga-Remis ebenfalls etwas unter Zugzwang. Und dann ist da ja auch noch das Derby d'Italia. Juve gegen Inter. In dieser Saison endlich wieder ein Duell um die Spitze in der Serie A. Mein Name ist Malte Asmus und ich begrüße herzlich zum 90 plus on air Matchday die Kollegen von 90 plus. Chris McCarthy, Manuel Behlert und Steffen Grunwald. Hallo ihr drei.
Servus.
Hallo.
Und die drei formulieren nicht nur 5 Fragen in das Fußballwochenende, sondern stellen auch noch 3 gewagte Prognosen in den Raum. Wir werden gleich drauf kommen. Starten in der Bundesliga mit dem Topspiel von Samstag. Passenderweise auch um 18:30 im Topspielslot angesetzt. Gladbach gegen Schalke, also Vierter gegen Zweiter. Manuel und Steffen, die haben sich beide um dieses Spiel gekümmert. Wer von euch möchte denn die Frage formulieren?
Das kann ich gerade machen. Die Frage, die wir uns überlegt haben, ist, welche der beiden Mannschaften im Kampf um die Champions League Plätze einen entscheidenden Akzent setzen kann. Gladbach steht im Moment auf Platz 4, Schalke auf Platz 3, die beiden trennen einen Punkt. Davor ist RB Leipzig, das auch nicht unglaublich konstant spielt in dieser Saison. Dementsprechend haben beide Mannschaften durch diese Enge, die in der Bundesliga herrscht, einfach gute Chancen, sich zumindest für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Aber beide haben auch ihre Ziele entsprechend offensiv formuliert und wollen in die Champions League, wenn möglich, wenn man die Leistungen konstant so bestätigen kann. Und für beide ist auch der Vorteil, dass sie nicht im internationalen Geschäft spielen und dementsprechend sich Woche für Woche auf ihren Gegner vorbereiten können. Jetzt spielen sie eben gegeneinander und im Borussia Park kann da schon, auch gerade für die letzten 2 Bundesligaspiele, die danach noch anstehen, ein richtungsweisendes Ergebnis erzielt werden.
Mhm. Steffen, Gladbach schlägt die Bayern, verliert gegen Wolfsburg. Schalke holt dieses sensationelle 0:4 in Dortmund noch auf, spielt dann aber nur 2:2 gegen Köln. Was ist bei beiden los?
Ja, bei beiden waren natürlich die Ergebnisse davor nahezu sensationell in der Art und Weise, beziehungsweise beim Spielverlauf, wo nicht unbedingt jeder damit gerechnet hat. Und diese Euphorie konnten beide Teams, wie du es schon gesagt hast, nicht wirklich mit in die 99 Minuten bringen. Und dementsprechend standen im Endeffekt ja beide mit hängenden Gesichtern nach ihren Spielen und fast leeren Händen da. Und bei der Borussia, Manu hat es ja schon etwas angekratzt, spielt wirklich eine gute Saison. Was allerdings so ein bisschen untergeht, sind die ganzen Verletzten, mit denen Gladbach aktuell wirklich zu kämpfen hat. Kramer fehlte zuletzt, was auch ein Faktor ist, dass Zakaria neben ihnen dann doch etwas unsicherer wirkte. Jetzt dürfte Kramer zurückkehren und das dürfte wohl eine doppelte Stärkung für die Borussia sein. Hazard hat gegen Wolfsburg die ein oder andere Großchance auch liegen lassen. Das darf er sich gegen die starke Schalker Defensive auf keinen Fall erlauben. Man hat es ja in dieser Saison schon öfter gesehen, dass die Schalker gerade solche Spiele gewinnen, wenn sie hinten kompakt stehen und dann per Konter ihre Nadelstiche setzen konnten. Und ich denke mal, mit solch einem Spiel ist auch zu rechnen, oder Manu?
Ja, ich denke, dass Schalke weiß, dass sie in der aktuellen Situation mit einem Punkt in Gladbach durchaus leben könnten, aber dass Gladbach eben auch verwundbar ist. Jetzt fehlt noch Johnson. Janschke wird es auch nicht schaffen. Wie du schon sagtest, Kramer wird zurückkehren. Das ist eine Stärkung, weil dann Ginter kann wieder nach hinten gehen. Dann haben sie zumindest eine eingespielte Verteidigung mit Elvedi, Ginter, Westergaard und Wendt. Aber die Optionen dahinter werden schon ein bisschen dünn, auch wenn Gladbach einen relativ großen Kader hat. Aber es sind auch viele Spieler, gerade im Mittelfeld, dann hat Ginter im Mittelfeld ausgeholfen, dann musste Kommissars reinkommen, der noch sehr jung und unerfahren ist. Also das kann schon ein interessantes Spiel werden, gerade weil bei Schalke jetzt auch noch Goretzka aufgrund seiner Problematik im Bein bis zum Rückrundenstart vermutlich fehlen wird. Dementsprechend, könnte ich mir vorstellen, um auf die eingangs gestellte Frage einzugehen, dass keine der beiden Mannschaften einen entscheidenden Akzent setzen kann, dass eher ein torarmes 0:0 wird, wobei beide natürlich auch die Möglichkeiten haben mit der individuellen Klasse, Gladbach durch Stindl oder Raphael, Schalke durch einen Harit oder einen Burgstaller, der irgendwie angeschossen wird, da das Siegtor zu erzielen.
Klang jetzt auch gar nicht mal so nett in Richtung Herrn Burgstall, aber diesen Harit, den müssen wir noch mal ansprechen. Amina Harit, das ist ja so ein kleiner Shootingstar so in den letzten Wochen, der hat sich da richtig schön festgespielt. Steffen, was macht den aus deiner Sicht aus?
Ja, ihn macht aus, dass er näher zum einen, was man ja im Derby gesehen hat, aber meiner Meinung nach auch nicht zu hoch hängen sollte, dass er einen Kampfgeist besitzt, nach seiner Verletzung da oder als ihm der Stutzen und die Wade irgendwie aufgetreten wurde. Und das denke ich, das ist ein Faktor, der das Schalker Spiel belebt, dass man sich an solchen Charakteren auch, ja, auch, obwohl er jung und neu ist, dass man sich da irgendwie auch ein Stück weit orientieren kann. Er hat ja viel Kreativität in seinem Spiel, ist ja schnell, quirlig und schafft es auch mit seinen Pässen oder jetzt auch mit seinen Torschüssen für mächtig Gefahr zu sorgen. Und das ist der Punkt, der gerade im Hinblick dessen, dass Goretzka eine Weile jetzt wieder ausfallen wird, dass da einfach noch mehr Möglichkeiten für die Schalker sind.
Chris, nehmen wir dich auch mal mit in die Diskussion mit rein. Würdest du sagen, der ist ein Faktor, der vielleicht diesen entscheidenden Akzent setzen kann, nachdem wir gefragt haben?
Ja, auf jeden Fall. Also wie Manu das bereits angesprochen hatte, fehlt es bei Schalke teilweise einen Tick an Kreativität, gerade wenn Goretzka fehlt. Und da ist Harit quasi der entscheidende Mann, um hier mal ein paar Akzente zu setzen, um für Überraschungsmomente zu sorgen. Allerdings ist das natürlich auch für den Gegner leichter auszurechnen. Man muss quasi vor allem einen Spieler ausschalten, um die Kreativität etwas einzudämmen. Deswegen würde ich schon sagen, dass an Harit extrem viel hängen wird. Nicht nur gegen Gladbach jetzt, sondern auch in den kommenden Wochen.
Manu hatte ja schon so eine Art Tipp schon mal gegeben, gesagt, das könnte unter anderem sehr torarm werden. Was glaubst du, Chris?
Könnte ich auch sehen und vor allem gebe ich ihm recht, dass, glaube ich, keine Mannschaft den entscheidenden Akzent setzen wird. Für mich riecht das auch extrem nach Unentschieden.
Steffen, was sagst du?
Ich glaube in der Tat auch, dass es doch ein Unentschieden am wahrscheinlichsten ist. Allerdings würde ich schon sagen, dass da mindestens 2, wenn nicht sogar 4 Tore fallen.
Also ein torreiches Unentschieden, aber alle unsere 3 Experten einigen sich quasi auf Unentschieden. Manu, das war bei dir auch schon der Tipp quasi, ne? Unentschieden?
Ja, definitiv. Ich sehe da beide Mannschaften momentan ziemlich auf Augenhöhe. Um nochmal ganz kurz auf Burgstaller zurückzukommen. Also da geht's vor allem darum, dass er jetzt im kombinativen Bereich einfach nicht so überragend ist. Aber diese Arbeit, die er leistet, ist ja bei Di Santo genauso. Passt einfach zu dem System Tedesco, passt zu dem Schalker Spiel und der reißt ja viele Lücken, hält viele Bälle und trifft auch noch, aber ist jetzt keiner, der im Sturm jetzt für das ganz große Spektakel sorgt. Aber es passt auf jeden Fall und deswegen, dann würde ich mich mal auf ein 1:1 festlegen und Burgstaller macht das Tor irgendwie.
Weil du sagst,
dass du die Schalker-Fans wieder besänftigt.
Genau. Und Guido Burgstaller auch selber. Aber Manu, weil du eben sagtest, System Tedesco, das wäre dann das dritte Unentschieden in Folge. Gut, das Dortmunder Unentschieden war wie ein Sieg, das Kölner Unentschieden Ausrutscher und dann das wäre jetzt wahrscheinlich das Einzige, was er so quasi unterschreiben würde im Vornherein.
Denke ich auch. Das wäre auch kein Beinbruch. Dann hätte Schalke 26 Punkte nach 15 Spielen, hat noch 2 Spiele offen. Natürlich sind die auch heiß. Da geht es unter anderem noch gegen Frankfurt. Das ist auch ein Team, das nicht weit zurückhängt. Dementsprechend wissen die Schalker schon, was jetzt noch auf sie zukommt. Pokalspiel haben sie auch noch vor der Brust. Also wäre schon nicht gut, wenn sie das verlieren würden, aber ich denke, ein Punkt, das würde die Gesamtsituation einfach nicht verändern. Es würde einfach eine gute Hinrunde sein.
Also wahrscheinlich kein entscheidender Akzent von beiden Mannschaften an diesem Wochenende. Wir werden es natürlich im Auge behalten und schauen gleich rüber in die Premier League. Hier bei 90 Plus on Air Matchday Derby in Manchester. Manchester United gegen Manchester City. Verliert Manchester City zum ersten Mal in dieser Saison in der Premier League? Das fragen wir uns gleich. Da schauen wir gleich drauf hier bei 90 Plus on Air Matchday auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
90 Plus on Air Matchday hier auf meinsportradio.de mit den Kollegen von 90 plus mit Chris McCarthy, Manuel Behlert und Steffen Grunwald und mit Malte Asmus von meinsportradio.de. Und wir gucken in die Premier League, schauen voraus auf das Derby von Manchester. Und Chris, wir stellen uns die Frage, kann Manchester United mit einem Derby-Sieg das Titelrennen noch einmal spannender gestalten? Die Chance ist auf jeden Fall da, denn Manchester City hat ja in den letzten Wochen schon leichte Probleme in der Liga gehabt und dann gestern auch in der Champions League das erste Mal verloren.
Ja, absolut richtig. Das hatten wir ja schon im Premier League-Rückblick angesprochen, dass Manchester City jetzt nicht gerade unschlagbar ist. Trotzdem natürlich eine überragende Saison bisher gespielt hat, quasi auf Rekordkurs mit 13 Siegen in Folge. Manchester United auf der anderen Seite hat mit minimalistischen Mitteln jetzt etwas Selbstbewusstsein im Rücken. Das 3-1 gegen Arsenal war natürlich auf dem Papier überragend und auch die maximale Ausbeute, wenngleich man dort vielleicht etwas glücklich war, aber trotzdem insgesamt effektiv und abgezockt. Und nun kommt es natürlich zum spannenden Derby, bei dem Manchester United wieder den Anschluss finden kann zum Stadtrivalen. Und ich finde es sehr schwer vorherzusagen, denn es auf beiden Seiten fehlen entscheidende Spieler. Paul Pogba fehlt bei Manchester United. Bei Manchester City fehlt der extrem unterschätzte David Silva im Mittelfeld. Also das wird schon sehr spannend zu sehen sein, ob Manchester United trotzdem noch diese Physis im Mittelfeld halten kann, ob Matic wieder etwas zur Form zurückkehrt, zuletzt war er etwas schwächer, und ob natürlich der Kevin De Bruyne ohne die Unterstützung von David Silva genauso im Mittelfeld Akzente setzen kann und das Tempo bestimmen kann.
Also das Mittelfeld natürlich das Zentrum des Spiels und auch das Zentrum des Spiels von Pep Guardiolas Mannschaften. Das hat man ja auch bei Bayern München in seiner Zeit immer wieder gesehen. Wenn es da Probleme gab, dann lief es nicht richtig für Manchester City. Das Fehlen von Pogba gestern dann auch, beziehungsweise gestern hat er ja gespielt in der Champions League, aber ja. Das kann natürlich eine große Nummer sein dann für dieses Spiel gegen José Mourinho, der ja solche Situationen auch immer mit entsprechenden Mitteln wieder bekämpfen kann, beziehungsweise dagegen angehen kann. Der ist ja taktisch in der Lage, sich auf sowas einzustellen.
Ja, also ich denke, dass Manchester United an der taktischen Ausrichtung wird sich da nicht viel ändern. Man wird auch auf die letzten Spiele von Manchester City schauen. Dort hat sich City sehr schwer gegen Mannschaften getan, die tief stehen, die viel verteidigen und auf Konter lauern. Also okay, City hat die letzten drei Spiele gewonnen, aber es war alles sehr knapp und gegen eher qualitativ schlechtere Mannschaften. Und genau diese Spielsysteme der Gegner passt eigentlich perfekt ins Konzept von José Mourinho, der dann auch sehr kompakt und defensiv aufstellen wird, genauso wie gegen Arsenal. Und dazu natürlich auch hervorragend kontern kann. Das hat man gegen die Gunners gesehen. Man hat da schnelle Spieler auf den Außen, man hat da einen Martial, man hat einen Lukaku, der vorne drin quasi vollstrecken kann. Jesse Lingard noch auf den Außen. Und okay, Pogba fehlt. Auf der anderen Seite vermute ich mal, dass Ander Herrera spielen wird. Und der ist natürlich als Taktgeber auch hervorragend geeignet, der das Spiel dann schnell machen kann in den entscheidenden Momenten und auch technisch sehr versiert ist. Also das könnte extrem interessant werden und eine enge Kiste werden, gerade weil die Stärken die Stärken von Manchester United etwas in die Schwächen von Manchester City reinspielen.
Also das ist dann natürlich eine Möglichkeit, dass da United zuschlagen kann und dass José Mourinho dann auch das Duell mit dem Erzrivalen für sich entscheiden kann. Steffen, wo siehst du die wichtigen Punkte, vielleicht außerhalb des Mittelfelds?
Also es ist natürlich, Chris hat da schon fast alles abgedeckt, aber ich finde auch, es wird auf jeden Fall auf David De Gea ankommen, der ja gegen Arsenal dann doch den einen oder anderen Ball recht ansehnlich parieren konnte. Und er wird auch in dem Spiel auf jeden Fall einiges zu tun bekommen. Dafür ist die Angriffsreihe von Manchester City mit 46 Toren in 15 Spielen einfach unglaublich gefährlich. Ich denke auch, dass weitere Tore dazukommen werden. Tor oder Tore, das bleibt abzuwarten. Und genau da sehe ich den Faktor, dass wie kaltschnäuzig zeigt sich City in dieser Partie oder wie lange kann De Gea seine Mannschaft im Spiel halten.
Manuel, die Niederlage von City in der Champions League gegen Donetsk, spielt die eine Rolle? Oder war das Spiel war für die Goldene Ananas letztlich rein für die Statistik, weil es in der Gruppe nichts anbrennen konnte mehr? Aber setzt sich das in den Köpfen vielleicht fest?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Das hat Guardiola auch bei Barca häufiger schon gemacht, dass er in den letzten beiden Spieltagen die Jugend ein bisschen rangelassen hat, um den Spielpraxis zu bekommen. Das ist so ein Spiel, das komplett außen vor ist, hat Kräfte gespart. Natürlich, es standen auch ein paar arrivierte Spieler auf dem Platz, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das für die jetzt eine große Auswirkung hat auf die mentale Verfassung. Dementsprechend glaube ich schon, dass City vollkommen fokussiert in das Spiel gehen kann. Sie wissen, was auf dem Spiel steht. Ich denke, auch die Vorbereitung auf Donetsk, die ist relativ lässig ausgefallen. Da war schon Montag, Dienstag schon Manchester United im Hinterkopf. City weiß ganz genau, dass man auch mit einem Punkt im Derby leben kann. Das ist vielleicht eine etwas interessante Ausgangsposition, dass Guardiola gar nicht so richtig offensiv die ganze Sache angehen muss und auf den vermutlich auf ihn zukommenden Fußball von Mourinho auch erstmal mit einer etwas strukturierteren und destruktiveren Herangehensweise reagieren könnte. Gleichwohl denke ich, dass De Gea schon, wie Steffen das eben angesprochen hat, ein Faktor wird, weil City ist einfach offensiv zu gut, um das nicht zu zeigen. Dementsprechend wird United auch einen De Gea brauchen, der ähnlich in Form ist wie letzte Woche gegen Arsenal. Das war ja unglaublich. Also ein ums andere Mal habe ich mir die Hände über dem Kopf zusammenschlagen müssen, um was er für Bälle gehalten hat, wie er sie gehalten hat, wie schnell er vor allem dann auch wieder aufgestanden ist und wieder bereit war. Das ist im Moment vermutlich ein Faktor. Ederson hat gestern etwas unglückliche Aktion gegen Donetsk gehabt. Er ist 22, 23 Meter rausgekommen, hat am Ball vorbeigetreten vor dem 0-2, wenn ich mich richtig erinnere. Also das Torhüter-Duell kann auch eine Rolle spielen.
Ederson eben kein Neuer, von daher, das muss man auch mal dazu sagen, solche Ausflüge kann eben nicht jeder. Aber Chris, für Manchester City geht es ja nicht nur darum, jetzt den Stadtrivalen und Ligakonkurrenten Manchester United möglichst weit zu distanzieren. Bei einer Niederlage wären die United-Spieler oder wäre die United-Mannschaft wieder auf 5 Punkte ran. Es geht ja auch um einen Rekord. Aber da kommen wir zu deiner gewagten Prognose, die ziehen wir schon mal vor. Du sagst, dieser alleinige Rekord für Manchester United von Spielen hintereinander gewonnen, der wird nicht fallen.
Richtig, Manchester City, genau. 13 Spiele haben sie hintereinander gewonnen, das 14. Spiel, damit werden sie der alleinige Rekordhalter. Und ich habe es eben schon ein bisschen angeschnitten. Ich glaube nicht, dass dieser Rekord gebrochen wird. Ich glaube, dass Manchester United in diesem Spiel etwas holen wird. Will jetzt nicht unbedingt sagen einen Sieg, aber zumindest einen Unentschieden. Ich glaube nicht, dass City gewinnen wird, gerade wegen dem angesprochenen Problemen von City gegen konterstarke und defensivstarke Mannschaften. Und deswegen lehne ich mich da mal einen Tick aus dem Fenster und sage, dass City am Wochenende nicht gewinnen wird.
Dieser Rekord war ja vorher aufgestellt von Arsenal, glaube ich, saisonübergreifend sogar. Genau. Für City könnte das jetzt in einer Saison schaffen. Chris sagt, sie schaffen es nicht. Frage ich die beiden anderen. Steffen, schaffen sie es oder schaffen sie es nicht?
Ich glaube tatsächlich, dass sie es schaffen werden, da die Qualität im Angriff einfach so enorm ist. Und Guardiola, auch wenn Mourinho auf jeden Fall das Zeug dazu hat, seine Männer da richtig einzustellen, denke ich, dass Guardiola da irgendeinen genialen Schachzug in der Hinterhand hat und das Spiel für seine Mannschaft gewinnen wird.
Manuel, gehst du mit oder hältst du es mit, Chris?
Ich bin eher auch auf der Seite von Manchester United. Ich denke, dass City irgendwann mal fällig sein muss und gerade so ein Derby, das ist eine Geschichte, die sich da einfach anbietet. Klar, United ist vielleicht ein bisschen der Außenseiter, auch von der Form her, aber ich denke, dass gerade die Offensive um Martial, Lingard, Rashford, diese Geschwindigkeit, die du da einfach hast und die Tatsache, dass United vermutlich eher auf Konter spielen kann und natürlich auch noch ein Ibrahimovic in der Hinterhand hat, der eine Option ist. Das kann schon ein Faktor sein. Und ich würde auf einen knappen Heimsieg oder einen Unentschieden tippen. 1-1 oder 2-1. Ich glaube, dieses Mal ist City tatsächlich fertig.
Auf jeden Fall. Das Derby in Manchester wird spannend. Am Sonntag wird es dann ausgetragen. Ab 17.30 Uhr kann man das bei DAZN sich dann auch live angucken. Und wir schauen gleich rüber noch in die französische Liga, denn da kommt es zum Duell zwischen Paris Saint-Germain und dem OSC Lille. Und die Pariser, die haben ja nicht nur in der letzten Saison oder der letzten Woche in der Liga verloren, sondern auch unter der Woche gegen Bayern in der Champions League. Und wie die drauf sind und welche Frage unseren Experten zu Paris Saint-Germain einfällt, das hört ihr gleich hier bei 90 Plus on Air Matchday auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de live. Das Viertelfinale der deutschen Frauen am 12. Dezember ab 17.25 Uhr. Im Web und in der App.
die Ligue 1 in Frankreich, unsere nächste Station hier bei 90 Plus on Air Matchday. Paris Saint-Germain und OSC Lille, die treffen am Wochenende aufeinander und Paris nach zwei Niederlagen wettbewerbsübergreifend so ein bisschen unter Zugzwang jetzt auf jeden Fall gegen den OSC Lille was zu zeigen. Paris ja zuletzt gegen Straßburg, den Verein vielleicht ein bisschen unterschätzt, gegen Bayern, ja, da haben die Bayern schon ordentlich gezeigt, was sie können. Fragen wir mal Chris und Manu, was Ihnen als Frage zu diesem Spiel einfällt, Chris?
Ja, wir fragen uns, wirft Paris nach der Niederlage gegen Straßburg wieder die Tormaschine an? Du hast es angesprochen, gegen Straßburg war das schon etwas überraschend, dass Paris dort verloren hatte. Zuvor ist man ja ziemlich souverän durch die Liga marschiert mit 48 Toren in 16 Spielen. Also ein Torschnitt von 3 pro Spiel. Das ist natürlich eine hervorragende Quote. Und jetzt kann man gespannt sein, ob Paris wieder das Tore schießen für sich entdeckt nach den schlechten Ergebnissen zuletzt, diese zwei Spiele, kann man dann feststellen, ob Paris das wirklich einfach so beiseite legen kann, ad acta legen kann. Gegen Bayern, klar, kann man natürlich verlieren. Es war natürlich etwas ernüchternd, denke ich, von Pariser Seite, auch wenn man wahrscheinlich ein Tick gelassener in dieses Spiel gegangen ist, aufgrund der Lage in der Gruppe in der Champions League. Und ja, das Spiel gegen Straßburg war sehr unkonzentriert, war sehr untypisch und das wird natürlich passieren in einer Saison. Viele haben ja natürlich gedacht, dass Paris nach den Verstärkungen im Sommer vielleicht da einfach durchmarschiert und ungeschlagen Meister wird, aber da sieht man mal wieder, dass das gar nicht mal so einfach ist, dass da immer mal ein schlechter Tag dazwischen kommt und ein bissiger Gegner dazwischen kommt. Und das können wir mal gespannt sein, ob Paris jetzt gegen Lille wieder zu alter Form findet und die Tormaschine wieder anschmeißt.
Lille, 17. in der Tabelle, Manu, aber mit 2 Siegen in Folge, zuletzt in der Ligue 1 ausgestattet und entsprechend auch mit Selbstbewusstsein.
Ja, sie sind auf jeden Fall stabiler als noch vor wenigen Wochen. Die Mannschaft hat in den letzten beiden Spielen ganz gut gespielt, hat gegen Lyon auch sehr konzentriert aufgetreten, hat zwar noch einige Chancen zugelassen, hat aber ein bisschen Spielglück gehabt, konnte auch in der Offensive ein bisschen effizienter spielen. Der Kader ist ohnehin ziemlich gut, haben im Sommer unter Bielsa den Kader doch enorm verstärkt und irgendwie konnte er das Potenzial, das sich in diesem Kader befand, aber nicht abrufen. Nach der Trennung, die ja durchaus ein bisschen suspekt war und ein bisschen komisch verlief, läuft es jetzt ein bisschen besser, aber natürlich ist es die Gefahr, wenn Paris ein schnelles Führungstor schießt, dass dann auch ganz schnell wieder die Verunsicherung zurückkehren kann, dass eine gewisse Instabilität eintritt und das kann ich mir schon vorstellen, gerade weil Paris nach den 2 Niederlagen in Folge jetzt durchaus auch Wut im Bauch hat, also da spielt der mentale Aspekt auch eine Rolle. Paris ist jetzt schon 2 Niederlagen nicht unglaublich verunsichert und da wird jetzt nicht begonnen, irgendwas zu hinterfragen. Und dann die werden am Samstagnachmittag die Top 11 auf den Platz schicken und dann heißt es volle Kraft voraus und dann wird man sehen, wie lange Lille dem entgegenhalten kann. Also ich denke schon, dass Paris die Niederlage nach den Niederlagen wieder die Tormaschine anwirft und ich kann mir einen Sieg mit 3 oder mehr Toren auf jeden Fall vorstellen, sodass sie auch ihren Schnitt halten.
Steffen, wie lange hält Lille denn der Tormaschine Paris Saint-Germain stand?
Das ist natürlich auch so ein bisschen Tagesform abhängig. Wie ihr das gerade eben schon angesprochen habt, sie kommen mit Selbstvertrauen in die Partie und dementsprechend, ja, wird Paris da nicht einfach so ihre Chancen kreiert bekommen. Also da braucht auch Paris einen Tag, der überdurchschnittlich ist, denke ich. Und die Niederlagen kamen für Paris, denke ich mal, auch zu einem guten Zeitpunkt, da man jetzt wirklich sagt, wie Chris das schon gesagt hat, es ist alles andere als ein Selbstläufer. Man muss Partie für Partie wieder sich voll fokussieren und dementsprechend gehe ich da auch mit und sage, dass Paris vielleicht anfängliche Probleme in der Partie haben wird, aber sobald die ersten Großchancen und damit wohl auch Tore kommen, denke ich, wird Paris nicht allzu viele Probleme haben.
Also Chris, das Dreigestirn schlägt wieder zu.
Ja, das denke ich auch. Also das riecht quasi nach dem Spiel, wo sich Paris am Anfang ein bisschen schwer tun könnte. Lille dagegen hält, kämpft, aber sich im Endeffekt dann die individuelle Klasse durchsetzen wird. Und umso früher das Tor fällt für Paris, und davon gehe ich fest aus, dass das passieren wird, umso früher das ausgeht, umso höher ist natürlich die Chance, dass das dann ein höherer Sieg wird. Also ich denke auch, dass sich dann die Kreativität da im Sturm, die individuelle Klasse letztendlich durchsetzen wird.
Also Paris, Tabellenführer mit 41 Punkten, 9 Punkten Vorsprung vor dem Rest, wird sich dann also keine erneute Blöße geben, sagen unsere Experten hier zur Ligue 1. Wir gucken rüber gleich in die Primera Division. La Liga in Spanien, Villarreal empfängt Barcelona, und auch bei Barcelona, da lief ja zuletzt in der Liga nicht alles so unbedingt wie geplant und wie gewünscht. Mini-Krise angesichts von 2 Unentschieden kann man da schon fast vermelden. Wir werden gleich drauf gucken auf dieses Spiel hier bei 90 Plus on Air Matchday auf meinsportradio.de.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
90 Plus on Air Matchday auf meinsportradio.de. Villarreal gegen Barcelona, unser nächstes Spiel. Barcelona gegen Valencia und Celta Vigo, jeweils nur Remis gespielt. Ein 1:1 gegen Valencia, ein 2:2 gegen Celta Vigo. Also Punkte gelassen. Und jetzt müssen sie aufpassen, dass da von hinten nicht die Konkurrenz dann doch nochmal rankommt. Barcelona ja schon nach wenigen Spieltagen ziemlich weit vorne, vor allen Dingen den Erzrivalen Real Madrid schon sehr distanziert. Aber kurz vor Weihnachten, am 23.12. steht ja auch noch der Clásico an. Da möchte man natürlich mit einem entsprechenden Punktepolster reingehen. Steffen, der FC Barcelona, kann der nach der Mini-Krise wieder einen überzeugenden Sieg einfahren? Unsere Frage an das Spiel.
Genau, ich denke, um es schon mal vorwegzunehmen, ja, können sie. Was dafür spricht, ist ja einfach, dass die Mannschaft nach den letzten Auftritten, die, wie du gesagt hast, gerade die Unentschieden in der Liga, nicht wirklich permanent überzeugend war, und dass ja, Valverde seine Truppe jetzt so fokussiert und einstellen kann, dass da wieder ein Siegball rumgeht. Was man allerdings auch so ein bisschen verteidigend für Barcelona sagen muss, bei beiden Remis gab es viel Wut im Bauch, da man gegen den FC Valencia kurz vor der Halbzeit ja ein Tor nach einem Torwartfehler erzielt hat. Der Ball doch recht deutlich hinter der Linie war, das Schiedsrichter gespannt, die es aber aus irgendeinem mir unerklärlichen Grund übersehen hat. Und auch gegen Celta Vigo wurde Barca ein reguläres Tor aberkannt, meiner Meinung nach lag da eine Abseits- oder soll eine Abseitsposition vorgelegen haben, die de facto aber nicht der Fall war. Und ja, damit ist Barcelona jetzt auch wieder so ein Stück weit gewarnt zu sagen, es ist auch für sie sind noch ungeschlagen, aber auch für sie ist das hier alles andere als ein Selbstläufer. Das Punktepolster von 5 Punkten ist noch da. Aber damit das noch auch so stehen bleiben kann, kommt es natürlich darauf an, dass man jetzt gegen den Tabellensechsten Villarreal auch wieder anfängt zu gewinnen.
Villarreal, ja, sowas wie the best of the rest, wenn man mal die ersten 5 so als das Beste, was in Spanien rumläuft, klassifiziert. Barcelona, Valencia, Atletico, Real und eben Sevilla. Und Villarreal, die stehen mit 7 Punkten Rückstand hinter Sevilla, du hast es eben gesagt, Steffen, auf Rang 6 in der Tabelle. Manu, wenn du dir auf Villarreal oder Villarreal mal anschaust, glaubst du, die kann aus deiner Sicht ein Stolperstein werden?
Jeder kann ein Stolperstein werden in La Liga. Ich denke, das hat man in den letzten Wochen wieder gesehen, dass da auch die Mannschaften, die unten drin stehen, Qualität haben. Das hat man beispielsweise auch bei Alavés gesehen, die Tabellenletzter waren, am Montag 2:0 in Girona hinten lagen und dann plötzlich das Spiel gedreht haben und noch 3:2 gewonnen haben. Also jede Mannschaft kann gefährlich sein. Im El Madrigal ist ohnehin immer eine relativ heiße Stimmung. Cedric Bakambu hat 9 Tore geschossen, ist wirklich auch ein sehr guter Stürmer, gefährlich bei Kontern, ist sehr robust, kann sich da gut durchsetzen, kann auch mal einen Ball behaupten. Das dürfte gegen Barcelona ohnehin sehr wichtig sein, Villarreal wird defensiv gefordert werden, aber ja, ist wirklich keine schlechte Mannschaft, traditionell auch immer eine Mannschaft, die gegen die Großen nicht so schlecht aussieht, sich selten wirklich mal abschießen lässt. Und bei Barca sind ja auch die ein oder anderen Verletzungsprobleme vorhanden. Also gerade ein Umtiti mit seiner Robustheit wäre gegen Bakambu und seine Physis und seine Spritzigkeit nicht schlecht gewesen. Jetzt wird da vieles von Piqué abhängen. Barcas Kader wird im Winter vermutlich noch mal ein bisschen verschönert. Da gibt es einige Spieler, die noch gehen könnten. Dementsprechend, also Villarreal hat da auf jeden Fall eine Chance. Aber ich glaube jetzt auch, dass Barca nach den zwei Remis wieder in die Spur finden wird. Sie haben sich in der Champions League gegen Sporting jetzt auch nicht besonders verausgabt und haben da auch den ein oder anderen Spieler ein bisschen draußen gelassen. Also Messi kam beispielsweise nur von der Bank. Daher würde ich dann schon auch, wenn ich die Frage sehe, sagen, ja, ob es ein überzeugender Sieg wird, das kann man auswärts immer schwer sagen. Aber ein Sieg für den FC Barcelona sehe ich an diesem Wochenende definitiv auch.
Chris, siehst du es auch so? Die Konter werden sie unterbinden des Gegners und dann am Ende gewinnen, die Jungs von Barca?
Ja, ich sehe das auch so. Ich vor allem der Punkt, den Steffen angesprochen hat, man hat jetzt äußerst unglücklich Punkte liegen lassen zuletzt. Und da wird auch die Wut dabei sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Barca sich jetzt so ein bisschen den Frust von der Seele ballern wird und dann die drei Punkte recht souverän holen wird.
Also, so wird's ausgehen, sagen unsere Experten in der Primera Division in Spanien in La Liga. Und wir schauen aus La Liga in die Serie A. Juventus Turin empfängt Inter Mailand, Derby d'Italia. Ganz viel Brisanz, ganz viel Spannung und in diesem Jahr endlich auch wieder ein Ringen dieser beiden großen Mannschaften um die Meisterschaft. Gleich bei uns hier 90 Plus und R Matchday.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Da sind wir wieder, 90 Plus und R Matchday auf meinsportradio.de. Die Serie A ist jetzt unser Thema und wir formulieren unsere letzte Frage an das Fußballwochenende passend zum Derby d'Italia, Juve gegen Inter. Fragen wir uns, hält Inter als Tabellenführer, die sie ja jetzt wieder sind, dem Druck beim erfahrenen Juventus Turin stand? Manu, was glaubst du?
Also es wird auf jeden Fall ein ganz interessantes Spiel. Ich rechne damit, dass gerade wenn man das Spiel in der letzten Woche zwischen Neapel und Juve gesehen hat, das sehr taktisch geprägt war, wo Juve wirklich sich defensiv gut präsentiert hat und dann immer wieder Nadelstiche gesetzt hat. Da hat man auf jeden Fall gesehen, dass Juventus eine extrem erfahrene Mannschaft ist, die auch mit diesem engen Titelkampf, in dem man nicht den Platz an der Sonne innehat, sehr gut umgehen kann. Die haben die Ballstaffetten von Neapel unterbunden, standen häufig in den Passwegen, haben dann nach vorne gut gekontert über Dybala und Douglas Costa, die wirklich viel Tempo mitbringen. Jetzt fällt Mandzukic aus, das heißt, es wird in der Offensive wahrscheinlich noch mehr Tempo geben, also neben Douglas Costa wird dann auch noch Bernardeschi oder Cuadrado spielen, die beide jetzt in der Champions League getroffen haben. Inter hat natürlich auch gewisse Vorteile, die sie mitbringen, also einerseits sind sie Tabellenführer, haben noch gar nicht verloren in dieser Saison, haben mit 10 Gegentoren mit Neapel und der Roma zusammen die beste Defensive. Und was auf jeden Fall auch eine Rolle spielt, ist, dass Inter nicht im internationalen Wettbewerb tätig ist. Also kann sich auch in Ruhe auf Juve vorbereiten und hatte jetzt eine Woche Pause und hat letzte Woche gegen Chievo ganz souverän und locker 5-0 gewonnen. Perisic und Icardi sind in Traumform. Also ich traue Inter schon zu, dass sie diesem Druck standhalten, ja.
Icardi, 16 Tore in 15 Ligaspielen, also der ist wirklich on fire, der Kapitän, der macht's da in diesem Jahr so, wie er möchte, vorne im Sturm. Chris, Inter in diesem Jahr dran, an Juve dann auch auf Dauer vorbeizuziehen?
Auf Dauer ist natürlich etwas gewagt, das zu prognostizieren. Inter hat aber natürlich eine hervorragende Entwicklung hinter sich. Spalletti hat da eine hervorragend ausbalancierte Mannschaft geformt. Man hat da kaum eine Schwäche in der Mannschaft. Das ist eine sehr potente Offensive, ist eine hervorragende Defensive. Man hat sich da gut verstärkt, vor allem mit Spielern, die die Liga kennen. Und man hat so viele Stärken in dieser Mannschaft, ich sag jetzt mal körperlich, von der Kreativität her, also das passt, das ist eine perfekte Balance, die da geschaffen wurde und deswegen spielt Inter auch so einen erfolgreichen Fußball. Auf der anderen Seite ist das bei Juventus natürlich auch der Fall, dass es eine sehr ausbalancierte Mannschaft ist und natürlich auch taktisch hervorragend eingestellte Mannschaft, das hat man gegen Neapel gesehen und Juventus, da auf die nahe Zukunft, ich will jetzt nicht sagen abzuschreiben, aber das ist natürlich sehr gewagt, weil Juventus hat natürlich auch immer die Mittel nachzulegen und ist natürlich auch eine sehr beliebte Adresse für Neuzugänge. Und deswegen, es wird ein interessanter Kampf, gerade das Spiel jetzt am Samstag, aber langfristig muss man natürlich von Inter erstmal mehr sehen, um wirklich behaupten zu können, dass sie an Juventus vorbeiziehen können.
Und eben gerade auch in den großen Spielen, obwohl, Steffen, in den bisherigen Spielen gegen die Großen haben sie sich ja ganz gut verkauft.
Ja, das macht Inter natürlich auch in dieser Saison aktuell aus. Sie sind ja nicht umsonst aktuell Erster und sie haben nicht so den Druck der wie zum Beispiel Juve als Spitzenteam das hat und kann an jede Aufgabe etwas, ich sag mal in Anführungszeichen, entspannter rangehen, dass sie einfach nicht in dieser Position sind zu sagen, wir müssen jedes Spiel für uns entscheiden, weil wir hier in den letzten Jahren permanent Meister wurden, sondern sie sind, ja, ich sag mal, in der Art und Weise dann doch so ein kleines Überraschungsteam, was natürlich für Inter Mailand auch auf keinen Fall abwertend sein soll, sondern mich freut es zu sehen, dass eine Mailänder Mannschaft, die länger mal, ich sag mal, in einer kleinen Krise steckte, auch positiv wieder hervorkommen kann. Und mich freut es zu sehen, dass Italien da einfach wieder einen offeneren Meisterkampf hat.
Und dass gerade auch dieses Duell dieser Erzrivalen endlich wieder diese Brisanz kriegt, die es eigentlich auch verdient. Manuel, kommen wir einfach zu deiner gewagten Prognose schon mal. Du hast es ja schon angedeutet. Du gehst davon aus, Inter gewinnt?
Genau. Ich muss mich jetzt ja mal ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen nach den letzten Wochen. Dementsprechend habe ich gesagt, dass Inter nicht nur die Tabellenführung eventuell verteidigt, was ja ohnehin von Neapel abhängig ist oder da in Turin nicht verliert, sondern ich sage, dass Inter in Turin sogar gewinnt. Also ich habe es ja eben schon angesprochen, Inter hatte eine Woche Zeit, um sich auf Juve vorzubereiten, hat mit Spalletti wirklich einen Trainer, der in den letzten Jahren schon gezeigt hat, dass er auch in Top-Spielen Top-Leistungen von seiner Mannschaft erwarten kann, dass er die Mannschaft gut einstellen kann. Er muss sich jetzt nicht besonders auf Juve einrichten, denn die Mannschaft steht, das Mittelfeld ist stark. Er kann immer punktuell auf jeder Position mal jemanden bringen. Also gerade die offensiven drei, die sind eigentlich unantastbar mit Kantreva, Perisic und Icardi. Aber dahinter hat er mit Joao Mario, Vecino, Valero, Brozovic, hat er wirklich viele Optionen, auch auf den Außenverteidigerpositionen, wo zuletzt Dalbert und Cancelo draußen saßen. Da kann auch einer von beiden kommen. Inter ist wirklich sehr gefestigt. Es ist definitiv möglich, dass sie wie Lazio zu Beginn der Saison in Turin gewinnen. Da hat Lazio auch wirklich defensiv gut gestanden, hat gut gekontert, war sehr effizient vor dem gegnerischen Tor. Der Faktor, der natürlich immer noch für Juve spricht, ist die unglaubliche Erfahrung und einfach der Punkt, dass sie jetzt wieder dran sind, dass sie eventuell in der Liga gerade das Momentum haben, an die Top-Teams herankommen zu können mit dem Sieg gegen Neapel. Also sie haben gezeigt, sie haben jetzt einen Tabellenführer geschlagen und wollen jetzt natürlich noch den anderen Tabellenführer schlagen, aber ich sage einfach mal, die Effizienz geht ein bisschen flöten. Higuain trifft eben nicht mit seiner ersten Chance, wie er es gegen Neapel gemacht hat. Und Dybala hat eben nicht den Effekt, den er in den letzten Wochen hatte. Und wir sehen dann ein Inter, das extrem abgezockt spielt. Und ja, Perisic oder Icardi werden das dann für Inter Mailand regeln.
Chris, schlägt's 13. Saisonsieg für Inter?
Ich meine, es ist natürlich sehr schwer, Manu zu widersprechen, nachdem er 3 von 3 Prognosen quasi getroffen hat. Deswegen bin ich da etwas vorsichtig, aber auf der anderen Seite, ich halte einfach mal dagegen. Ich glaube, dass Juventus zumindest nicht verlieren wird, denn wie wir es bereits angesprochen hatten, Juve ist extrem abgeklärt. Juve kennt solche Situationen aus den letzten Jahren, hat gegen Napoli, war da taktisch in Bestform und ich denke auch, dass man sich dementsprechend auf Inter einstellen wird und auf jeden Fall was Zählbares rausholen wird.
Steffen, kannst du dem Mauro Icardi eurer Prognosen widersprechen?
Ja, also so gerne ich Manu das 4 von 4 gönnen würde, gehe ich sogar noch einen Schritt weiter als Chris und sag, ich glaube, dass Juve das Spiel gewinnen wird. Einfach aus dem Grund, was Manu auch gesagt hat, dass dieses Momentum einfach aktuell auf Juves Seite ja scheint zu sein. Und nach dem Sieg gegen Neapel glaube ich einfach einfach nicht, dass Juve sich diese Chance, wirklich so einen großen Schritt jetzt wieder zu machen, nicht nehmen lässt. Und die schon angesprochene Erfahrung kann ich hier auch nur wiederholen. Und das sind für mich einfach die Faktoren zu sagen, oder die mich bewegen, zu sagen, dass Juve diese Partie gewinnen wird. Mhm.
Da kommen wir doch gleich nahtlos zu deiner Prognose. Eine Prognose zur Bundesliga. Wir hatten ja vorhin schon auf das Spitzenspiel vorausgeblickt. Jetzt gucken wir mal auf ein Spiel, was kein Spitzenspiel in dem Sinne ist, aber wo die Bayern zumindest teilhaben und sich in den letzten Jahren immer wieder schwer getan haben. Bei Eintracht Frankfurt nämlich, da hat es für die Münchner nicht zum Sieg gereicht. Und du stellst eine These auf zu diesem Spiel, oder bei der du sagst, die Bayern werden auch wieder nicht gewinnen.
Ganz genau. Ich wage mal zu behaupten, dass Eintracht Frankfurt zum dritten Mal in Folge ohne Heimniederlage gegen den FC Bayern München bleiben wird. Klingt erstmal, wenn man nur die Statistiken oder die aktuelle Form sieht, ein bisschen verrückt zu sagen, dass der 16. der Heimtabelle gegen das zweitstärkste Auswärtsteam ohne Niederlage bleibt. Und ich denke aber einfach, was man da gesehen hat von den Frankfurtern, war einfach so viel Leidenschaft, die Niko Kovac seinen Jungs mit auf den Weg gegeben hat, gerade in den Heimspielen. Die Auswärtsspiele von Frankfurt und München waren ja alles andere als vielversprechend gewesen, aber gerade die Heimpartien in den letzten beiden Jahren bewegen mich dazu zu sagen, dass ich davon ausgehe, dass Frankfurt die Chance, die Möglichkeit hat, um Sebastian Haller, der auch mal wieder an der Zeit ist, zu treffen, dass sie mit der Qualität der Spaßverderber des FC Bayern sein könnten.
Also Frankfurt der Spaßverderber, Manuel, glaubst du das auch?
Ja, ich befürchte es wieder. Spiele in Frankfurt, die sind meistens nicht besonders schön für Bayern-Fans. Früher hat Frankfurt extrem defensiv gestanden und hat teilweise absurde Tore geschossen. Ich kann mich noch an ein Fallrückzieher-Tor von Christoph Preuß erinnern. Er konnte sonst keinen Pass 3 Meter gerade ausspielen, aber Fallrückzieher-Tor. Also das sowas ähnliches erwarte ich jetzt vielleicht nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade aufgrund der neuerlichen Personalprobleme, also Coman könnte ausfallen, der ist ja in überragender Form, Robben fällt ohnehin aus, Ribéry ist, muss man auf die Belastung achten, bei Müller muss man auf die Belastung achten, also kann in der Offensive schon ein relativ zähes Stück werden vom Personal her. Bayern ist natürlich trotzdem, also die Verletzten dürfen keine Ausrede sein, aber bleiben Favorit, aber ich denke, dass das schon eine etwas zähere Angelegenheit ist und Frankfurt spielt unter Kovac ja auch mitunter sehr offensiven Fußball, was zu Hause natürlich bis jetzt manchmal auch schief geht, weil es einfach zu Hause irgendwie, da ist ein bisschen der Wurm drin bei Frankfurt, aber das hat ihn in den letzten Jahren auch nicht interessiert, wenn sie gegen Bayern gespielt haben, also die Stimmung wird gut sein, die Mannschaft wird gut eingestellt sein und ich denke, Frankfurt, wenn sie in Führung gehen, dann denke ich, haben sie gute Chancen, gegen Bayern was zu holen. Wenn sie hinten liegen, dann würde ich im Moment aufgrund der Bayern-Stabilität in der Defensive, die ja wiederhergestellt ist, würde ich eher auf Bayern tippen.
Chris, du auch so negativ eingestellt in Sachen Bayern München?
Was heißt negativ eingestellt? Aber ich kann es irgendwie auch riechen, dass die Bayern gegen Frankfurt einen kleinen Ausrutscher haben. Gerade nach der Champions League Gala. Das ist bei vielen Top-Teams so, dass man nach der Champions League wieder ein bisschen runterkommt. Gerade gegen ein hochmotiviertes Frankfurt. Und Steffen hat es bereits angesprochen, Frankfurt ist da in den letzten Jahren gegen Bayern immer äußerst motiviert gewesen, ist äußerst leidenschaftlich aufgetreten. Und nach so einem Champions-League-Abend gegen Paris könnten das die paar Prozent sein, die Frankfurt hier erlauben, etwas mitzunehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Sieg wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Frankfurt in diesem Spiel nicht verliert.
Also, gewagte Prognosen und 5 Fragen an das Wochenende hier bei uns auf meinsportradio.de, gestellt von den Kollegen von 90plus, von Chris McCarthy, Manuel Behlert und Steffen Grunwald. Wir werden natürlich am Montag dann in der Sendung auflösen, wer von uns, wer von den Kollegen Recht hatte und wer eben kein Recht hatte, wer Abbitte leisten muss, all das dann am Montag hier 90plus on air. Und wir melden uns natürlich auch mit der Premier League Rückschau dann auch noch am Montag wieder. Ganz viel Fußball mit 90plus und meinsportradio.de. Und nicht vergessen, 12 Uhr am Montag gibt's uns auch nochmal alle live, denn da berichten wir live von der Auslosung zur Champions League K.O.-Phase und zur Euroleague K.O.-Phase. Das alles dann hier ab 12 Uhr am Montag live auf meinsportradio.de. Danke euch dreien.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert.
Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast.
Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.